Ja, ich werde über das Android NDK erzählen, später mehr genau, was das zu ist. Ich hoffe, dass vom Publikum her dann schon einigermaßen klar ist, worum es denn hier geht. Ich bin von der Firma Science and Computing, habe früher angefangen mit Atari Minix. Da habe ich die Floating Point Implementierung für den 68000er, ja, korrigiert, sagen wir es mal so. Hab dann so in den Gegend, als Linux begann, 93, 94, mit an der Mathematikbibliothek mitgewirkt. Von mir ist heutzutage nur noch der Floating Point Initialisierung übrig geblieben, sonst ist der Code inzwischen ersetzt worden durch anderes. Dann habe ich mal von dem Xeon 5, das war so ein kleiner Handheld, dort Perl und Python drauf portiert. Das war, im Prinzip ging es darum, dass man die ganze Toolchain nach Linux portiert hat und dann in solch halt kompiliert hat. Seit 1997 bin ich bei Science and Computing. Was ich hier jetzt allerdings vorstelle, ist Freizeitbeschäftigung. Bisschen hier rund geht es eigentlich so ein bisschen um Flight Gear, die freie Flugsimulator-Software. Was wir dort haben oder dort brauchen, das hat verschiedene Visuals. Das bedeutet, dass man neben vielleicht mehreren Monitoren diese Szenerie sehen will, vielleicht auch Kleingeräte haben will, wo man vielleicht Radarbildschirme sieht oder andere Informationen oder Displays, Instrumente. Und verschiedene Controls, also mit welchen Eingabegeräten man da arbeiten will. Wir haben Multiplayer-Support drin und AI, das heißt, da kommen Flugzeuge rein und raus. Das Ganze ist alles bis jetzt in einem großen Prozess drin und das skaliert so jetzt nicht mehr. Naja, vielleicht schon noch ein bisschen, aber man will da eigentlich weg. Eine Idee davon ist, wie man davon wegkommen kann, ist, indem man Standards für verteilte Simulationen verwendet. Da gibt es als vielversprechender Ansatz die HLA, die High Level Architecture. Das ist eine Framework, wie man verteilte Simulationen überhaupt machen kann. Es gibt sogar ISO-Standards dazu, IEEE 1516, IEEE 1516 Evolved. Das sind ISO-Standards, die eine API definieren, wie man so eine High Level Architektur macht. Damit die Intention hier dazu, dass man hier Visuals irgendwann mal auf mobile Geräte bringen kann oder die Sensorik von solchen Tablets und Telefonen mal nutzen kann. Das ist allerdings ferne Zukunft. Im Moment sind wir noch bei mehr Basic-Problemen. Und konkret habe ich jetzt hier ja, Vorbereitung auf den Linux-Tag, mich damit auseinandergesetzt, die Bibliothek OpenRTI von meinem Ex-Kollegen Matthias Fröhlich auf Android zu bringen. Die implementiert diverse Standards, ist eine C++-Implementierung. Was es halt so schwierig macht, die ist multithreaded, RTTI. Und diese Standards verlangen halt, dass man Unicode-Strings kann, also White-Strings, Standard W-String, einen STL-Support hat, dass man Exceptions drin hat und was ganz gemein ist, Shared Libraries mit zirkulären Abhängigkeiten. Also eine Bibliothek A, die B aufruft, die wieder A-Abhängigkeiten hat. Das sind und so im Kreise rum. Das haben die Urheber des Standards sich deswegen ausgedacht, damit man Zeitdefinitionen austauschen kann. Also für eine Simulation könnte es ja sinnvoll sein, dass man in Integer-Zeitschritten 1, 2, 3 rechnet oder in Sekunden 1, 2,5, 3 oder auch in Jahren 1, 3,5 oder Millionen Jahren. Und damit flexibel zu sein bleiben, kann man diese Zeitdefinition austauschen. Aber das ist halt ein bisschen problematisch, wie wir dann sehen werden. Man kann sagen, sie im Prinzip ist eigentlich überhaupt nicht embedded-freundlich, die ganze Architektur. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, warum mache ich das eigentlich überhaupt mit Android? Na gut, ich meine, man denkt erstmal, gut, das ist ein Linux. Geht doch, das ist die Bibliothek unterstützt alle möglichen Unicase und Linuxes. Da kann es ja kein großes Problem sein, das einfach mal durchübersetzen und tut. Aber das hat sich dann überraschend schwierig herausgestellt. Also gut, was bekannt ist, die API von Android ist Java, dieses Delvik. Das ist ein C++-Code, passt nicht zusammen. Was kann man da machen? Strategie 1, wie man es auch in der Industrie macht. Ja, man schaut sich das Netzwerkprotokoll ein und implementiert das Ding einfach nochmal in Java. Hat aber den Nachteil, man muss unheimlich viel Code nochmal neu schreiben. Das Protokoll ist auch nicht standardisiert, es ist API standardisiert. Das heißt, jedes Mal, wenn man die Bibliothek nachfixt, muss man noch einen anderen Sourcecode nachfixen. Das geht, kriegt man nicht hin. Das skaliert nicht, viel zu viel Aufwand, vor allem nicht, wenn man das in seiner Freizeit so nebenbei macht. Strategie 2, wie man es halt auch oft in der Industrie macht, was eigentlich auch sinnvoll ist, man portiert Code, um Investitionen zu sichern, wenn man es schon einmal hat. Gut, was machen wir dazu? Dazu gibt es genau zu diesem Zweck von Google das Android NDK. Das erzeugt Native Code, halt also Binärcode, wie man es kennt. Und hat dann, ist im Prinzip eine C++-Umgebung, C++-Umgebung für Android-Targets. Android-Targets heißt für ARMs seit dem Release 7 für Intel-Chips und seit dem MIPS NDK 8, das ist vor ein paar Wochen erschienen, 2-3 Wochen, auch für MIPS-Prozessoren. Ich weiß allerdings von keinem Device bis jetzt, das MIPS enthält, aber es ist supported. Also das enthält im Prinzip die fertige Toolchain, nennt man das, Cross-Compiler von Intel 32, Windows und macOS auf diese verschiedenen Plattformen, inklusive Utilities, Header, Libraries. So, dann schauen wir uns mal an, ist es denn standardkonform, also kann ich das dann irgendwie gleich aus der Schachtel nutzen, aufreißen nutzen. Tja, man fällt dann ziemlich schnell drauf, dass bei in der C-API ja, und POSIX API, eigentlich der Fokus von Android NDK, beziehungsweise von der Bionic Library, die dort als Laufzeitumgebung ist. Also Kernel ist Linux, aber darüber ist eine andere Laufzeitumgebung. Normalerweise hat man die GNU, glibc oder Varianten davon, aber hier haben wir Bionic im Laufzeit. Und was fehlt dort, das fällt man relativ schnell drauf, ist der Multibyte Support oder White Character API. Der ganze Unicode Support ist nicht existent. Google schreibt ein bisschen beschönigend dazu, ja, sie hätten WCHT äquivalent char gemacht. Wäre eigentlich okay gewesen, wenn sie das dann richtig gemacht hätten, aber dummerweise ist die Implementierung, ja, also eigentlich nur total vergurkt, weil sozusagen die schreiben wild im Speicher rum, aber die kopieren keine Strings. Gut, na gut, ich meine, vielleicht kann man da irgendwie noch drum rumarbeiten, lass uns weiterschauen. Ja, dummerweise ist es auch kein ANSI C++, bei weitem nicht. Das ROM von jedem Android-Gerät enthält so eine Standardbibliothek, die nennt sich LibStandard C++, klingt zwar erstmal vielversprechend, aber was da nicht drin ist, ist zum Beispiel Unterstützung für Runtime Type Information, also das ganze Dynamic Cast Geschäft, keine Standard Template Library Support, also dem meine ich jetzt eigentlich nicht Standard Vector, das ist ja falsch, da meine ich eigentlich eher Standard String, Standard Vector braucht ihr eigentlich nicht. Keine weitere Unterstützung, das lebt ja aus Header-Files allein. Aber Standard String zum Beispiel ist dort nur sehr dürftig unterstützt. Und White String, na gut, das ist eine Corolla von oben, tut natürlich auch überhaupt nicht. Es gibt dann eine gute Dokumentation, was alles supported ist in dem Unterverzeichnis vom NDK, wenn man es aufreißt, Docs, C++. Da kann man sich dann darüber informieren, was tut und was nicht tut. Es ist hier dummerweise Monitor ausgegangen. Ja, okay, das war der erste Punkt. Was wir jetzt noch brauchen, wir müssen uns überlegen, für welche Prozessoren wir dann eigentlich unterstützt werden. Und das nennt man die ABIs, die Application Binary Interfaces. Das ist das, wo man im Prinzip das Target, die Target-Architektur, die Target-Plattform richtig raussucht. Also unter Standard-Linux kennt es jeder. Es gibt 32-Bit-Linux, 64-Bit-Linux für Intel. Die Applikationen sind ja so, wenn man ein 32-Bit-Executable auf einem 64-Bit-System laufen lassen kann, man laufen lassen, andersrum nicht. Man kriegt illegal Instruction nicht. Ich glaube, man kann gar nicht mal aufrufen, weil sozusagen der Linker da schon gar nicht da ist, der Laufzeitlinker. Und was man auch schnell lernt, dass man die ABIs sich ein bisschen unterscheiden. Man kann zum Beispiel, wenn man Position Independent Code für Shared Libraries machen will, das 32-Bit braucht man das nicht unbedingt, ist zwar nicht effektiv, aber es geht. Für 64-Bit kann man Shared Libraries ohne Position Independent gar nicht bauen. Für herkömmliche Android-Plattformen ist es, wenn man Java verwendet, muss man sich um das ganze Zeug gar nicht kümmern. Dieser Java-Bytecode, der läuft auf jedem Gerät äquivalent, ob das ein MIPS-Prozessor, ein Intel-Prozessor oder sowas, ARM-Prozessor ist, läuft drauf. Hier machen wir bloß Native-Code und da muss man sich drum kümmern. Also das mit dem, es gibt nur eine ABI, bezieht sich auf das Android Java. So, wenn man sich jetzt um die Android-Binär-ABIs kümmert, dann müssen wir kompilieren für jede Zielplattform. Wir haben dann, wie gesagt, Intel. Und was irgendwie gemein ist, es gibt mehrere ABIs für ARM sogar. Und das ist alles sehr verwirrend bezeichnet. Dummerweise ist mir das hier ein bisschen durcheinander gerutscht hier. Also beginnen sollte man vielleicht beim Lesen vielleicht hier. Also es gibt eine ARM, ich habe es jetzt mal V4 ABI genommen, die ist für die Prozessoren, die nennt man ARM 7 und ARM 9 oder in der Größenordnung. Das sind die früheren Prozessoren. Die haben ein 32-Bit-Instruktionsset, ein 32-Bit-RISC-Instruktionsset und können auch noch sogenannte, das kam dann später, Thumb-Instruktionen. Das sind dann Instruktionen, die sind 16-Bit, da kann man immer zwei Instruktionen in ein Wort reinpacken und das ist sehr kompakten Code gibt es. Es wird allerdings ein bisschen langsamer ausgeführt. Diese sind Standard bei Android, aber das ist eigentlich nicht weiter tragisch. Die kann man beide mischen miteinander und die Laufzeitumgebung sorgt dafür, dass man den ARM V4-Code und den Thumb-Code miteinander mischen kann. Das, je nachdem, wenn man es schnell haben will, macht man den ARM-Code und wenn dann nicht, gibt es Thumb-Code. Ist im Android-NDK als Thumb fest eingestellt, muss eigentlich stören, das ist nicht anders. Interessanter wird es dann hier, der ARMv7-Befehlssatz, der ist ab Prozessoren, die nennen sich Cortex-A8. Also ein Galaxy S zum Beispiel, also nicht S2, S enthält schon ein Cortex-A8. Und die alle modernen, ganz neuen, die Android 4 unterstützen, sind dann mindestens solche Cortex-A8-Prozessoren. Die enthalten dann einen neuen Befehlssatz. Unter anderem haben die so einen Vector Floating Point Operationen, VFLP, und so Multimedia-Befehlssätze, die nennen sich Neon. Und witzigerweise, das steht dann jetzt hier da drauf, in der Zeile, Android 4 setzt dann voraus, dass man schon so einen Prozessor hat. Also ab Android 4 werden die ganzen Low-Level-ARMs schon gar nicht mehr unterstützt. Man braucht schon einen High-Level. So, genaueres dazu steht hier unten im NDK, welche ABIs verwendet werden. So, und jetzt, was man noch wissen muss, die APIs. Also welche Programme kann ich überhaupt aufrufen? Also welche Libraries stehen mir überhaupt zur Verfügung? Das ist dann einem schon ein bisschen bekannter aus dem Android-Java-Umfeld. Da gibt es diese Releases, Froyo, Gingerbread, Ice Cream Sandwich. Und je nachdem, was die unterstützen, Embedded OpenGL wird von der Mainline Android erst ab Gingerbread unterstützt. Und da kommen dann auch noch ein paar Threading-Unterstützung für OpenGL dazu. Und unglücklicherweise ein paar APIs, die so tun, als ob sie Wide API unterstützen, aber leider fehlerhaft sind. Und wie gesagt, ab Android 4.0 kann man sich darauf verlassen, dass man diese V7-ABI kann, also neuere Prozessoren. Und dort kommt dann, es gibt OpenGL für Grafik und OpenSL für Sound. Und da haben sie so dieses OpenSL für Embedded zum Beispiel hinzugefügt. So, gut, also haben wir alles gelernt. Wir wissen unsere Zielplattform, also nehmen wir mal Gingerbread oder sowas. Das ist das, was am dann interessantesten erscheint, wenn man mal irgendwann mal Grafik machen möchte. Und Threading haben wir jetzt auch heftig drin. Also wir gehen mal dahin und dann kompilieren wir über den Code und stolpern drüber das Clock Nanos Clip, der System Call, in den Header-Files irgendwie 3 Parameter hat und normalerweise in den Kernel Linux-Desktop hat er 4 Parameter. Schaut man sich genauer an, da ist das Binding einfach schlicht und ergreifend fehlerhaft implementiert. Man fällt über solche Sachen, dass der System-Linker einfach gestrickt ist und nicht mal implizite Abhängigkeiten von Shared Libraries kann. Die müssen wir ihm explizit beibringen. Und zirkuläre Referenzen schon gar nicht. Wie gesagt, Multibyte, Unicode-Unterstützung haben wir dann versucht, drumherum zu arbeiten. Ist dann irgendwie alles kein Spaß gewesen. Und dann merkt man halt auch, dass die Bionic libc wirklich eine Minimalimplementierung ist, die genau zu dem Zweck ist, die Delvic VM, die Java-Virtual-Maschine, am Leben zu erhalten, aber nicht dazu da, um einen interessanten C++-Code zum Laufen zu bringen. Das merkt man leider an jeder Ecke. gutes Header anders aufgeteilt sind. Die sind, muss ich sagen, nicht unbedingt überraschend neu aufgeteilt, aber da kommt man manchmal drüber hinweg, dass man es auf die Reihenfolge drauf ankommt und so weiter. Ist jetzt aber nicht besonders schlimm. Gut. Und dann kommt man halt dann irgendwann ganz ziemlich schnell die Besonderheiten zu einer C++-Umgebung von Android. Das ist jetzt hier ein Ausschnitt aus der C++-Dokumentation. Und man sieht hier, also das System ist die Bibliothek, die libstandard C++ SO, die im System, im ROM drin ist. Die unterstützt weder Exceptions noch Runtime Type Information noch irgendwelche C++-Standard-Libraries. Und dann gibt es hier so verschiedene Eskalationsstufen. Und man landet dann bei der GNU-STL, da wird man dann so darauf hingewiesen, das ist jetzt LGPL-Code, dass sie C++-Exceptions kann, RTTI, Standard-Library, und die entspricht auch ungefähr dann dem, was die Libstandard-C++ von dem Desktop-System ist, heißt aber GNU-STL, das muss man einfach wissen, dann die kann man im NDK auswählen und dann ist man glücklich, wenn da nicht die Wildchars wären. Und die brauche ich unbedingt in meiner Bibliothek. Ist nochmal zusammengefasst. Ja, die Systemstandard C++ ist nur minimal. Aber das Schöne ist, es ist so gemacht, dass man die weiter aufbohren kann. Man kann in seine Applikation noch weitere Shared Libraries dazulegen, die dann weitere Features hinlegen können. Unter anderem die GNU-STL. Gut, das hat mir jetzt aber alles nicht gereicht, weil ich die Wildchar API brauchte unbedingt, das steht im Standard drin, da komme ich nicht drum rum. Bin ich glücklicherweise über das Projekt Krystax von Dimitri Moskalutsch, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht, gestolpert, und er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Toolchain, die Android NDK, so weit aufzubohren, dass es Wildchar hat, einen neueren GCC-Compiler, bessere Code-Erzeugung, vor allem das Exception-Handling. Da gibt es noch, vor allem bei Initialisieren von Shared Libraries, noch so kleinere Gachas. Das alles mal richtig zu machen und die libc zu fixen. Hat dann noch eine extra libcrystax-Shared dazu gebaut, um die libc-Unebenheiten auszugräben. Ich hatte mal ein Problem mit dem Select System Call, das hatte der Dimitri innerhalb von, glaube ich, von 2 Stunden, ich habe das in Bugis-Tracker reingetan, innerhalb von 2 Stunden hat er ein neues Release gemacht von seinem Ding, also unglaublich schnell. Wenn ihr oder sie irgendein Problem haben mit einer C++-Binding von Android, nehmt das hier. Das ist wirklich, da kriegt man auch Support dafür. Ja, jetzt gehe ich ein bisschen so, wie sind wir hier mit in der Zeit? Okay. Zu den einzigen den Tools hier. Also, wenn ich mit dem NDK übersetze, dann muss ich das irgendwo testen. Am einfachsten geht es erstmal mit dem Emulator. Da gibt es ein paar Tools dazu, deren kann ich mal gerade aufrufen. Wo habe ich eine Shell? Also das ist so ein... Na, das ist natürlich wieder zu zeigen. Also natürlich muss man erstmal das Plattform NDK in seinen SDK in seinen Pfad holen. Also dass das hier innerhalb von Eclipse liegt, das braucht eigentlich hier nicht weiter zu verwundern. Das ist meine Installation. Platform Tools. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ah ja, okay, danke. Ganz schlecht. Danke. Habe ich den Pfad jetzt verrammt? Ja. Also dieses hier ist ein Tool, mit dem kann man die virtuellen Devices sich zusammenstellen, mit dem man dann testen kann. Zum Beispiel, also hier das API-Level ist im Prinzip, welches Release von Android ich mache. Das steht hier auch nochmal da. Und hier hinten steht dann auch dafür, welche für welches Abi ich mache. Das sind ja Namen, die ich mir selber vergeben kann. Und da kann man dann auch sich dann zusammensetzen, mit welchen Parametern das Ganze hier dann aufgesetzt werden. Also welche Target-Architektur. Das sind jetzt die, die ich mir hier runtergeladen habe. Da gibt es ein Management dazu. Und hier wird dann die ABI dazu ausgewählt und kann mir hier dann auch noch einzelne Properties, also einzelne virtuelle Geräte noch dazu definieren. Also das ist dieses eine Tool. Zum Emulator muss man sagen, der hat eine sehr kleine Datenpartition drin. Die kann man ihm zum Beispiel, wenn man den aufruft, mit minus minus Data Partition Size, ja, oder 111, also jedenfalls größer machen, wenn einem der Platz nicht reißt. Wenn man einfach viel Executables mit großen Debug-Informationen hat, dann muss man die größer ziehen. Der Emulator hat Netz, also TCP-Zugang nach außen, aber allerdings als NAT. Und wenn man eingehende Ports braucht, dann gibt es dazu den Befehl RDB Forward. Mit dem werden Ports aus der Shell des Gastgebers in das Android-System hineingegeben. Und RDB Shell liefert dann einfach eine Shell in dem System. Also ich habe hier ein, das ist falsch, hier. Wo kommt er denn? Warum will der nicht? Irgendwo ist er. Mein Emulator. Da ist er. Der will mich jetzt nicht darstellen. Also ich läuft gerade ein Emulator. Und ich kann dem jetzt zum Beispiel hier mit RDB Shell eine Shell in dem Emulator besorgen. Hier sieht man Gartenzaun, also ADB Devices. Da sehe ich, was für Geräte da sind. Ich habe jetzt hier kein Android-Telefon dabei. Und wenn man so einsteckt, sieht man hier weitere Devices. Unterschied ist, im Emulator bin ich, nicht mit ID, bin ich nix. Okay. Bin ich root, aber auf einem Gerät, dass man nicht geroutet ist, bin ich natürlich nicht root. Da bin ich dann der Benutzer ADB. Aber hier habe ich jetzt mein System, mit dem ich dann experimentieren kann. So, gehen wir mal hier weiter. So, das Filesystem im Android ist ein bisschen besonders. In /system ist im Prinzip das System, das ist read-only, das ist ROM. Dann ist typischerweise eine Partition /data gemountet, da sollen die Applikationen drin sein. In /data-data sind die wirklich die Applikationen, wie sie mit aus einem APK-File zum Beispiel installiert werden vom System. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wo man selber entwickeln kann, data-local und data-temp. Das ist im Prinzip schreibbar für jeden und auch ausführbar. Der Witz ist nämlich das /sd-card, wo die normalerweise die Zusatzspeicher hingemountet werden, dass die mit dem Mount-Option no-exec gemountet sind. Da kann ich gar nichts ausführen. Also das ist zwar, habe ich zwar massenweise Speicher, aber ich kann da kein Executable hin tun, weil es kann das schlicht und ergreifend nicht ausführen. Jedenfalls nicht so einfach. Ich zeige das gerade mal. Ja, nicht so schnell. Also wenn ich nach... Data gehe. So, das sind hier die Applikationen, die so typischerweise mitgeliefert werden. COM, Android, irgendwas, das ist im Prinzip Verzeichnisse. Und da drin sind dann die Applikationen dann wirklich drin. So, und hier /system, da findet man dann bin, lib und so weiter. Und der Linker ist dann zum Beispiel der Laufzeit-Linker, der, was weiß ich, normalerweise lib-lib-ldso ist, ist hier zum Beispiel system-bin-linker. So, also wo können wir es hinlegen? Data-local. So, und wie kompilieren wir denn überhaupt? Wenn die das runterladen, das Android-NDK, dann ist und die Anleitung lesen, dann wird man auf so Skripte gestoßen, die heißen dann NDK-Build. Das sind so gedacht, dass man seinen Source Code in bestimmte Verzeichnisse legt und dort mit diesen Tools Executables erzeugt. Das ist allerdings beim Transportieren von bestehender Software nicht so geschickt, weil man hat ja schon Makefiles und die müsste man dann alle die Optionen dann irgendwie in dem System noch unterschieben und das ist ungeschickt. Deswegen gibt es da drin ein Shell-Skript, das heißt Make Standalone Toolchain. Das nimmt das NDK und die vorhandenen APIs, die man ausgewählt hat, und die ABIs, die man ausgewählt hat, und erzeugt daraus ein Verzeichnis, wo man dann eine Toolchain hat, wo man einfach seinen Pfad draufsetzen kann und dann kann man Autoconf, also Configure, Make, Make, Install drauf loslassen und alle werden glücklich. Dummerweise ist dieses Skript extrem buggy, zumindest in dem NDK Version 7. Und danach hat man dann keinen C++-Support mehr. Das ist einfach fehlerhaft, dieses Skript. Ja, welchen Zugang ich genommen habe, ich habe mir das NDK-Build angeschaut und habe mir geschaut, mit welchen Optionen werden die vielen verschiedenen Executables und Header zusammengeschrieben, um die ganze Build-Umgebung zum Springen zu bringen. Da gibt es so einen nicht dokumentierten Switch dran, wenn man auf der Kommandozeile V gleich 1 noch dazu gibt. Dann sagt das Makefile, was es alles tut. Und dieses Flags habe ich versucht, alle zu verstehen und dann reverse zu engineeren in ein sogenanntes OpenRTE. Es baut auf dem Tool CMake auf. Das Ganze für Cross-Kompilieren braucht man ein Toolchain-File, habe ich in ein Toolchain-File umgewandelt. Da gab es als Voraussetzung schon ein Projekt, das nannte sich CMake Android. Das habe ich dann auf die Toolchain für vom Dimitri dieses Christtags umgebaut. Dann gibt es noch wunderbare andere Tools, das S-Trace von Linux bekennt man auch, das gibt es für Android, für ARM zum Runterladen, einfach drauf tun, funktioniert wunderbar gleich. Wenn man's, ich brauchte dann zum Teil zum Memory-Debuggen das Valgrind. Die gute Nachricht ist, der ganze ARM-Android-Support ist dort schon upstream da. Man nimmt sich einfach diese Toolchain, die man sich durch dieses Kommando erzeugt hat, lässt sich durch Valgrind Configure Cross-Compiling durch und danach hat man Valgrind, wie man es auf dem Desktop-Computer geht und kann das einfach laufen lassen. Das ist wunderbar. Falls jemand irgendwie Interesse dran hat, dann muss er mich nochmal direkt kontaktieren, dann könnte ich ihm das noch Tipps geben, wie man das laufen bringt. Aber das ist im Prinzip out of the box. Gut. Und was man noch machen möchte, natürlich Remote Debugging. Und das ist irgendwie schon ein bisschen Black Magic. Da muss man sich dann einiges, also eine Dokumentation findet man bei Google gar nicht. Das muss man sich dann zusammenreimen. Also das Wichtige ist, es gibt zwar, Remote Debugging funktioniert so. Man hat auf dem Zielsystem, wo man debuggen will, einen Prozess, der nennt sich GDB-Server. Der ist dafür da, dass er sozusagen das Handling, also das Unterbrechen von Programmen, das Starten, Kommandozeilen, Disassemblen, Starten und Stoppen von Programmen unterbrechen kann. Und der wird ferngesteuert vom Host-System, am besten über eine TCP-Verbindung. Und diesen Prozess, den muss man allerdings aus dem NDK rauskopieren und auf das System tun. Auf dem System gibt es manchmal einen GDB-Server schon installiert. Der ist allerdings irgendwie, ja, hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Am besten ist immer wirklich den zugehörigen GDB-Server aus dem NDK für dieses verwendete libc, die man drin hat, rüber zu kopieren und laufen zu lassen. Und wie man das macht, der GDB-Server, den auf dem Android-Device im Emulator ist es klar, machen NAT, das heißt, ich mache mir eine Verbindung lokal mit einem Port und lade diese TCP-Verbindung, das ist eine eingehende Verbindung, mache ich von mir remote rein. Das heißt, ich habe hier GDB, Localhost, irgendeine Portnummer, 7788, und danach seine Kommandos dahinterher. Und auf dem Host mache ich diesen GDB-Server, vom Host mache ich einen Port-Forward rein in die virtuelle Maschine und muss dem dann noch ein bisschen Sachen beibringen. Also erstens, dass es Remote-Debugging ist, Target-Remote, das ist ein Befehl von GDB. Und dann noch ein weiterer Befehl. Ich muss dem Executable lokal im Host-System sagen, wo die Shared Libraries sind, die er auf dem System finden wird. Und da gibt es den Befehl SO-lib-search-path und dann muss man halt die ganzen Sachen sich zusammensuchen. Es ist übrigens das Witzige ist, im NDK liegt die ganze C++-Umgebung unter dem Verzeichnis Sources, aber das, was nicht drin sind, sind Sources. Die Sources, die muss man sich aus irgendeinem Git-Server holen. Aber ist halt so. Gut, und hier habe ich noch zwei Convenience-Sachen rein. Ich habe mir gleich einen Breakpoint auf das Main gemacht, damit ich dann, wenn ich gleich starten kann und dann wenigstens relativ früh in den Boot-Prozess eingreifen kann. Und dann, dass man sich wieder die History einen Pfeil nach oben hat, kann man sich dann auch noch gleich abspeichern. Also das muss in dem Fall GDB-Init im lokalen Verzeichnis liegen, sonst funktioniert es gar nicht. So, jetzt würde ich das mal vorführen. Also, Daten sind hier unter Data Local. Und das ist der GDB-Server, das ist von der zugehörigen Entwicklungsumgebung, die ich mir hier hinkopiert habe. Dann brauche ich zur Laufzeitumgebung, ich glaube, ein LDD habe ich. Nee, LDD habe ich ja leider nicht. Dieses Executable Hello, das ist jetzt deswegen so groß, weil es noch Debug-Informationen enthält und nicht optimiert übersetzt wird, braucht die Shared Libraries, GNU STL Shared, damit sie STL und Exception Support und String Support hat. Und im Crystax Shared Support ist im Prinzip der W-String und weitere Fixes drin. Das hier will ich hier einfach ausführen, damit ich das hier machen kann. Verwendet man natürlich wie im Desktop Unix, das geht zum Glück, den LD Library Path. Und kann dann hier was ausführen. So, also jetzt ist zum Beispiel, hier sehe ich immer die Usage-Meldung davon. Also das hat jetzt im Prinzip einwandfrei geklappt. Also was wir vom Android bekommen, wir kriegen eine ganz normale Linux-Kommandozeile, Executables, das ist gar kein Thema. Für die sich für iOS interessieren, eine Kommandozeile auf einem iOS, ein Apple-Gerät, kriegt man überhaupt nicht. Gar keine Chance. Also das ist jetzt hier sozusagen, was ist einmal das, hier man schon mal hat. Meldung ist ja dummerweise hier ein bisschen noch falsch. Ich habe nämlich noch hier kurz Support für eine IP-Adresse eingebaut. So, dieses hier macht jetzt hier eine Simulation, die ist jetzt allerdings noch nicht verteilt. Dies ist einfach eine lokale Simulation, da geht es hier um eine Bevölkerungsentwicklung von einem Land. Das ist nicht besonders basierend auf diesem OTRTI, das ist jetzt noch nicht besonders interessant. Was ich jetzt hier machen kann, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine VMware, da habe ich nochmal so ein Executable, das ist auch über NAT auf das lokale System verbunden und dann habe ich nochmal irgendeine virtuelle Maschine, keine virtuelle Maschine, eine reale Maschine, die müsste hier sein, das ist der GDB-Server, falsch. Lass uns gerade mal suchen. Das ist der vorbereitete Debugger. Das ist das Managementprogramm hier. Finde ich jetzt nicht. Es ist auch egal. Dann starten wir dieses Programm mal. Naja. Wo ist es denn jetzt? Ich habe es befürchtet. Hier. Auf dem Android-System im Emulator und hier in der VMware. Die beide haben jetzt hier einen Wartepunkt, wo der Benutzer die Möglichkeit hat, das ganze verteilte Simulation aufzusetzen. Jetzt könnte ich ja noch weitere Systeme starten. Und im ersten System, jetzt sieht man, hier sind auch zwei Zeilen hier jeweils da, DE und ZZ. Das andere habe ich hier mit dem hier laufen lassen. Und man sieht hier, Ctrl-Q, dass sie jetzt hier beide zusammen gemeinsam simulieren. Also ich habe jetzt hier eine verteilte Simulation, eins auf dem Android-System, eins in der VMware, und ich könnte jetzt auch noch unkoordiniert von dem lokalen Laptop. So wird es dann in Zukunft dann mal hoffentlich irgendwann mal so funktionieren. Das ist so im Prinzip das Szenario, was man dann eigentlich haben will. So, mache ich jetzt hier mal zu. Genau. So, das brauchen wir auch nicht mehr. So, was ich jetzt hier noch zeigen wollte, war, wie man dann Remote Debugging macht. Also hier habe ich im Emulator den GDB-Server hingelegt, habe eine lokale Verbindung an den Port 7788, den habe ich mit ADB vorwärts raus und lasse das Executable mal anstarten. Und ich habe natürlich nicht darauf geachtet, dass ich der GDB-Server not found, das sehe ich jetzt aber irgendwie nicht so. Was hat er denn da? Was habe ich da falsch geschrieben? Ja. Also, nochmal von vorne. Data local. Das ist, merkt man bei der Android-Entwicklung, dass einem manchmal Seltsamkeiten auffallen. Das ist also oft so, dass plötzlich auf einmal der Debugger nicht mehr tut. Es hilft im Prinzip nur, den Emulator neu starten, weil irgendwie der Kernel plötzlich in irgendeine seltsamen Zustände kommt. Das passiert einem leider sehr oft. Es ist alles irgendwie nicht besonders stabil. Das muss was mit dem Kernel zu tun haben, weil es schließlich sozusagen persistent mit der Session ist. Also wenn ich eine neue Shell aufmache, persistiert es dann noch. Also da ist irgendwas ungerade. So. So, das NAT-System ist auf 10.02 das Netz. 10.02.2 finde ich das Home-Netz. Und dann hier irgendwie zwei Buchstabencode 1. So, dann läuft der GDB-Server. Das heißt, ich habe jetzt das Debugging gestartet, aber ist sozusagen das Executable ist noch nicht geladen worden. Und jetzt hier habe ich mir hier, da muss man natürlich den vollen Pfad zu dieser bis hierhin. Also hier ist ARM, Linux, Android, EAB, GDB. Das ist also jetzt der Debugger für das entsprechende Ding. Mit dem Executable aufrufen. So. Und die Fehlermeldung, dass er irgendwie das dynamische Initialisieren nicht kann und so weiter, das ist wirklich ein Defekt von dem Systemlinker. Da kommen wir ja nicht drum rum. So. Und diese Warnings hier, jetzt habe ich das Programm also mit Continue weiter gestartet. Sehe ich hier, dass das System nicht damit einig ist, dass ich diese Shared Library, die ich auf dem Host-System angegeben habe, mit dem auf dem Laufzeitsystem zusammengehen. Habe ich keine Erklärung gefunden, warum die Loader da unterschiedlicher Ansicht sind. Es funktioniert zum Glück trotzdem. Und der Linker selber ist irgendwie auch nicht richtig debuggable, aber jetzt bin ich auf dem Main und jetzt kann ich hier mit Next mein Executable hier single-steppen, zum Beispiel kann ich ja mal das argv ausgeben und vor allem den Programmnamen, wie ich aufgerufen wurde, hello1, also da komme ich dran und die weiteren Argumente komme ich hier dran und so kann ich jetzt hier, habe ich wenigstens eine Chance, irgendwas zu debuggen. Lokal auf dem Android-System habe ich dazu keine Chance, dazu reichen mir die Ressourcen nicht, aber ich kann wenigstens remote. Und damit bin ich dann so weit gekommen, um dieses Executable wirklich zum Laufen zu bringen. Ja, das war also hier, das wollte ich jetzt mal einfach mal gezeigt haben. So sieht dann Remote-Debugging aus. Im Prinzip könnte man das Ganze dann auch noch verheiraten mit der Eclipse CDK, also um eine grafische Oberfläche zu kriegen. Das war mir allerdings aber viel Arbeit, um das zu schauen, ob das auch wirklich alles gut zusammenpasst. Ich bezweifle es ein bisschen, ehrlich gesagt. Gut, und dann habe ich dann mein. Sollte es hier eigentlich noch mal eine Slide weitergehen? Weil ich mich nämlich dann. War das nicht das Ganze hier? Wollte das jetzt sozusagen mal einmal durchgehen, wie man hier in NDK was baut. Die Folien werde ich auf meiner Webseite www.oflebbe.de dann nochmal veröffentlichen. Und hier sind zwei von meinen E-Mail-Adressen, falls jemand dann nochmal Kontakt mit mir aufnehmen möchte. Ja, meine Dreiviertelstunde ist jetzt durch. Ja, Fragen, wenn es welche gibt. Bitte schön. Sie müssen wahrscheinlich versuchen, laut zu reden, oder möglicherweise geht das Mikrofon da. Tut mir leid, ich verstehe hier hinten gar nichts.
Ja, hallo. Ja. Ja, lohnt sich das vielleicht, sich ein Beagleboard zu besorgen und damit zu arbeiten?
Um Android zu machen oder um ein Embedded Linux zu machen?
Ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was dann gehen würde.
Also sagen wir mal so, ein Embedded Linux-System, da muss man sich um die ganzen Sachen keinen Gedanken machen. Das funktioniert einfach. Modulo, Treiber-Bugs. Was man bei Android halt dazu bekommt, das ist halt die grafische Oberfläche und das Binding an die grafische Oberfläche und vor allem Geräte, die halt einem ganz billig verkauft werden. Ne, also als fertiges Gerät. Wenn ich jetzt eine Applikation schreiben will, die, was weiß ich, ein Flight Gear Radar Ding, das kann ich auf den Google Store legen und kann sich jeder runterladen. Das wäre sozusagen mal vielleicht die Zukunft oder sowas, die man machen könnte. Aber ein Beagleboard, da muss man natürlich dann selber löten und so weiter. Kann man machen. Dann hat man hier mit dem Portieren viel weniger Arbeit, aber dafür die ganze Bildinfrastruktur zu bauen. Das kriegt man ja nicht.
Okay, gibt es weitere Fragen?
Okay.
Okay, danke.
Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.